Der Friede unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Bitten wir in der Stille, dass uns Gottes Wort zu Herzen geht. In der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hören den Predigttext für den Sonntag Jubilate aus der Apostelgeschichte im 17. Kapitel ab Vers 22. Ich lese die Zürcher Übersetzung. Da stellte sich Paulus hin mitten auf dem Areopag in Athen und sprach: Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei. Denn er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf der Erde zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen Dionysios, ein Mitglied des Areopagitischen Rates, und eine Frau mit Namen Damaris und einige andere. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Geschwister, wann habt ihr das letzte Mal mit jemand, der nicht Christ ist, über euren Glauben geredet? Am Gartenzaun mit der Nachbarin? Oder in der Mittagspause mit einem Arbeitskollegen oder wo auch immer. Naja, es muss ja auch irgendwie passen und vielleicht kommt es eher komisch. Und am Ende mache ich mich zum Gespött der Leute, ich behalte es lieber für mich. Und letztlich traut man sich ja auch nicht so richtig über seinen Glauben reden. Oder doch? Oder muss man aktuell nicht eh sagen, wir haben doch gerade alle ganz andere Sorgen in dieser verfahrenen Pandemiesituation. Eine Zeit, in der wir erfahren müssen, dass die hochentwickelte, hochtechnisierte Gesellschaft ziemlich hilflos und verletzlich ist. Eine Zeit, in der unser ganz normales Leben völlig durcheinander kommt und die Gesellschaft ein bisschen wirkt wie ein wild gewordener Hühnerhaufen. Überall Anspannung, die Menschen sind richtig aufgerieben, die Not ist mit Händen zu greifen. Und muss man da jetzt nicht sagen, gerade in dieser Zeit ist doch gar nichts dringender, als den lebendigen Gott zu verkündigen, als den einzig wahren Halt, der wirklich trägt im Leben und im Sterben. Und es heißt nicht, dass man so ein bisschen berechnend sagt, na, Notzeiten sind gute Zeiten für die Mission. Nee. Echte Mission handelt aus Liebe. Die Not der Menschen zu sehen und zu sehen, wie Not die Hilfe vom wahren Gott kommt. Schauen wir jetzt auf Paulus. Ihr habt den Predigttext gehört, da kann man nur sagen, meine Güte. Da hat er sich aber was vorgenommen. Was der Mann sich traut, also der hat wirklich Mut. Man kann aber auch sagen, er lässt sich einfach vom Heiligen Geist leiten. Paulus missioniert in Athen, mitten auf dem Areopag, dem berühmten Gerichtsplatz, dem Hügel, der dem Gott Ares geweiht ist. Und das hat es wirklich in sich, was er da macht. Athen war zwar in der Zeit des Paulus nicht mehr das, was es mal war, also einer der Nabel der antiken Welt. Und trotzdem, stellt euch das vor, ein bisschen wie auf einem Markt, nur dass nicht hier das Neueste von Hinz und Kunz weitergetratscht wird, sondern auf diesem Platz kommt die Bildungselite zusammen. Hier liegt die Weisheit der antiken Philosophie in der Luft. Hier kommen philosophische Gruppen aufeinander, Redner treten auf, es wird diskutiert. Und es geht um die ganz großen Fragen. Was ist Wahrheit? Was ist das richtige Leben? Man sucht nach Erkenntnis und strebt nach Weisheit. Und das alles in einem ganz stark von Religion aufgeladenen Ort. Tempel überall, Götterbilder zeigen die besondere Religiosität der Athener. Also man stolpert regelrecht hier über die heiligen Orte. Und ausgerechnet dort tritt Paulus jetzt auf. Jetzt kann man fragen, was treibt ihn dahin? Ich denke, der spürt eine Not. Da steht nichts von Not im Text, aber es heißt kurz vorher, Paulus wurde zornig, als er die vielen Götzenbilder sah. Man muss sich klar machen, wie das auf den gewirkt hat. Er war ja früher ein strenger jüdischer Pharisäer. Jetzt sieht er diese ganzen Götzenbilder, da kommt Zorn auf bei ihm. Aber ich denke, das ist hier ein Zorn, der gleichzeitig die Not hinter diesen Götzenbildern erkennt, nämlich dass Paulus sieht, um Himmels Willen, was für falschen Göttern dienen diese Leute? Was für eine Not, keiner dieser Götzen kann ihnen helfen. Wie sehr brauchen sie Jesus? Und die Not ist hochaktuell. Auf unserem Marktplatz, jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen, stehen keine Statuen von Zeus und von Hera, aber glaube keiner, die Leute hätten keine Götter. Es ist so landläufig die Meinung verbreitet, dass jemand, den man als Atheisten, für einen Atheisten hält, dass der keinem Gott dient. Martin Luther hat da gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Was ist dein höchster Wert? Was ist oder was bestimmt dich im Letzten? Und da würde ich fast sagen, jeder Mensch verehrt irgendwelche Götter. Aber in der Antike waren es immerhin jenseitige Götter. Wir verehren ja unsere Götter im Diesseits zum Teil materielle Dinge. Ihr könnt mal überlegen, welche Götter bei euren Nachbarn im Haus stehen. Sicher nicht Zeus. Was sehr häufig ist, dass der Familiengott verehrt wird. dass die Familie der letzte und der höchste Wert im Leben ist. Und bei manchen gilt, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Aber man muss gar nicht so sehr mal auf die anderen gucken. Vielleicht ist es bei uns selber auch so. Wir verstehen uns als Christen, aber vielleicht ist uns gar nicht bewusst, dass in unserem Haus auch noch Altäre für andere Götter sind. Was auch immer. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und jetzt legt Paulus los. Diese berühmte Rede auf dem Areopag, die ist nicht leicht zu verstehen. Kurz eine Bemerkung zu ihrer Form. Es fällt eins auf, dass Paulus mit seiner Sprache ganz auf die Vorstellungswelt seiner Hörer eingeht. Der spricht die Sprache seiner Hörer. Und mancher Leser hat sich gefragt, ist es überhaupt christliche Verkündigung, was der da macht? Weil der nutzt Begriffe aus der griechischen Philosophie und aus der Religion. Er zitiert sogar einen heidnischen Philosophen mit einem Ausspruch über Zeus. Und trotzdem verkündet er die alttestamentliche Botschaft und das Christusevangelium, aber eher ungewohnt. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie wenn man Bordeaux-Wein aus Maßhumpen vom Oktoberfest trinkt. Bisschen so ist es hier. Also die biblische Botschaft eingegossen in Gefäße der griechischen Weisheit. Er spricht die Sprache seiner Hörer und gleichzeitig kritisiert er ihre Vorstellungen und füllt die mit einem neuen Inhalt. Das Ding, es ist eine lange Predigt, die Paulus hält und zu meinem Leidwesen ist meine diesem Vorbild gefolgt. Ich will zwei inhaltliche Punkte rausgreifen, nur zwei. Paulus verkündigt den Gott, der alles geschaffen hat, der jeden Menschen gemacht hat. Jetzt wisst ihr, es gehen sehr viele Leute davon aus, mit Gott habe ich nichts zu tun. Den gibt's wahrscheinlich eh nicht. Was für ein Missverständnis. Ich versuche das mal in einem Bild. Ihr kennt wahrscheinlich Hüpfburgen. Hüpfburgen, das ist ein großer Spaß für Kinder. Man könnte sagen, die ganze Welt ist wie eine Hüpfburg. Und die Menschen, die auf der Welt leben, sind wie die Kinder, die auf der Hüpfburg rumtoben. Jetzt habe ich mal als kleines Kind Folgendes gemacht. Ich bin um die Hüpfburg rumgegangen und da habe ich was entdeckt, was die hüpfenden Kinder gar nicht gesehen haben. Da war nämlich ein Schlauch. Und dieser Schlauch hat die Hüpfburg mit Luft versorgt. Das haben die tobenden Kinder, wie gesagt, nicht gesehen. Was sie aber sehr wohl bemerkt haben, als sich da ein anderes Kind einen Streich erlaubte und den Schlauch abgezogen hat. Da fiel nämlich die ganze Hüpfburg nach und nach in sich zusammen. Und die hüpfenden Kinder hatten bald nichts mehr zu hüpfen. Und so würde ich sagen, ist es auch mit dem Schöpfer. Paulus sagt, er gibt jedermann Leben und Atem. Kein Atemzug, überlegt mal allein, wie viele Atemzüge hier in dieser Gottesdienstzeit macht, kein Atemzug, den der Schöpfer nicht gewähren würde. Du glaubst, du hast mit Gott nichts zu schaffen, du würdest keine Sekunde lang leben, wenn er nichts mit dir zu schaffen hätte. Wenn er dich nicht erhalten würde, Sekunde um Sekunde. Jetzt sagt der Schlaule von heute natürlich, aber die Luft verdanke ich doch meiner Lunge und dem Sauerstoff in der Luft. Genau. Und die Milch dem Supermarkt. Aber wenn man jetzt mal die Kette zurückverfolgt, immer weiter zurück, dann kommt man am Ende auf den Schöpfer, der Himmel und Erde und alles gemacht hat und stündlich erhält. Es gibt nichts in deinem Leben, was nicht eine Gabe des Schöpfers wäre. Gott ist nicht nur dann von Bedeutung, wenn du an ihn glaubst. Es gibt gar nichts Bedeutenderes als Gott für dein Leben, weil es dein Leben ohne ihn gar nicht gäbe. Wir haben, auch wenn wir nicht an Gott glauben, immer schon mit ihm zu tun, für wahr, er ist nicht fern von einem jeden unter uns. Tatsächlich ist Gott uns näher als unsere Haut. In Psalmen heißt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Der Schöpfer. Und jetzt ist die Frage, wozu ist unser Leben überhaupt gut? Was ist meine Bestimmung im Leben? Machen wir es uns mal so klar. Das Auto, das hat der menschliche Schöpfer zum Fahren geschaffen und bestimmt. Und den Kühlschrank hat der menschliche Schöpfer zum Aufbewahren von Lebensmitteln erfunden. Jetzt käme kein Mensch auf die Idee, Autos zu essen oder Schuhe in den Kühlschrank zu stellen, auch wenn die mitunter nach Käse riechen. Das würde man nicht machen, weil das bestimmungswidrig wäre. Aber muss man bei Menschen nicht genauso fragen, was hat denn der Erfinder damit gewollt? Man kann bestimmungswidrig leben und dauernd an seinem Auto rumknabbern und nicht satt werden, weil das Auto eben zum Fahren da ist. Aber für was ist unser Leben da? Was ist unsere Bestimmung? Der Mensch, so Paulus, ist geschaffen, dass sie Gott suchen sollen. Ob sie ihn wohl und wörtlich steht da, ertasten und finden können. Gott hat als der Schöpfer und der Erhalter von allem Leben die ganze Zeit mit uns zu tun, auch wenn wir es gar nicht merken. Und unsere Bestimmung ist, dass wir dem entsprechen, dass wir also anfangen, auch mit ihm zu tun zu haben, uns mit ihm beschäftigen, mit ihm leben, uns auf ihn ausrichten. Muss man natürlich fragen, kann man denn Gott finden? Jetzt ist es so, dass bis hierher die Zuhörer von Paulus wahrscheinlich mitgegangen sind. Und es gab auch unter den griechischen Philosophen welche, die haben es kritisiert, dass man Götterbilder verehrt. Bis hierhin ja. Ich habe so im westdeutschen Raum die Erfahrung gemacht, dass die Leute durchaus an etwas Göttliches glauben. Also so eine Macht, die hinter allem steht, so ein Uranfang. Und da kann man ja auch mal ganz unverbindlich bei einem Glas Wein drüber spekulieren, so zum Zeitvertreib. Aber jetzt kommt in der Rede von Paulus ein Bruch. Und an der Stelle wollen viele nicht mehr mitgehen. Was nämlich jetzt kommt, wird verbindlich. Und zwar sehr verbindlich. Und was jetzt kommt, entscheidet über unser Leben. Paulus sagt, bisher sei alles Zeit der Unwissenheit gewesen. Da muss man sich mal vorstellen, das ist starker Tobak für seine Hörer, die meinen, sie seien weise und sie stehen in der Tradition von ganz großer Weisheit. Und jetzt sagt er, es ist alles Zeit der Unwissenheit gewesen. Jetzt ist eine Krisenzeit. Und diese Krise will Entscheidung. Jetzt geht's nicht mehr, dass man ein bisschen theoretisiert über Gott und die Welt, sondern um die Frage ganz konkret, was passiert zwischen dir und deinem Schöpfer? Suchst du ihn? Findest du ihn? Und der Paulus verkündet jetzt Ungeheuerliches und für die griechischen Ohren war das ganz komisch, was er jetzt gesagt hat. Und die meisten Leute reden bis heute nicht so über Gott, wie Paulus das jetzt tut. Gott wird nämlich mit einem Mal ganz, ganz konkret. Kein Prinzip mehr, sondern eine Person. Mitten in der Menschheitsgeschichte eine Person, Jesus. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch, Achtung, einen Mann, den er dazu bestimmt hat. indem er ihn vor allen Menschen beglaubigt hat durch die Auferstehung von den Toten. Zack. Das haut rein. Gott ist in einem Mann zu finden, in Jesus. Und dieser Jesus hat das traurige Gesetz der alten Welt gebrochen, nämlich die Vergänglichkeit. Der Auferstandene hat alle Macht in seiner Hand. Und jetzt ist Krisenzeit, jetzt kommt es darauf an. Gott wird Rechenschaft fordern von jedem Einzelnen. Hast du die Bestimmung deines Lebens ergriffen? Gott wird kommen in einem Mann, dem Weltenrichter Jesus, zum Gericht über alle Menschen. Jetzt steckt hier aber noch was anderes drin, das ist in der Luther-Übersetzung stärker. Gott kommt ganz konkret in diesem einen Mann und er hat das ultimative Geschenk dabei für alle Menschen. Er eröffnet die rettende Möglichkeit des Glaubens an den, der den Tod besiegt hat. Rettung für dich, greifbar, konkret. Rettung von allem, was uns zerstört. Rettung in Jesus. In dieser Krisenzeit gebietet Gott den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Das heißt, dass ich mich mit meinem Leben ganz Gott zuwende, und zwar mit dem ganzen Leben und das auch ganz praktisch. Nicht mehr abwarten, keine halben Sachen. Nicht mehr das Auto anknabbern und Vergängliches anbeten, das doch niemand retten kann, sondern ganz einfach in Gottes rettende Arme laufen. Jetzt wird der Prediger aber penetrant. So hatten wahrscheinlich die Hörer von Paulus gedacht, der Mann rückt uns zu sehr auf die Pelle. Wir wollten doch nur mal ein bisschen diskutieren. Was ist die Reaktion? Paulus erntet Spott. Spott, als er von der Auferstehung redet. Und das ist sehr tragisch. Das ist wirklich tragisch, weil es gerade die antiken Griechen waren, die hatten eine ganz leidenschaftliche Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Und jetzt redet Paulus von der Auferstehung und dann verspotten sie ihn. Andere sind ein bisschen höflicher, die sagen, vielleicht ein anderes Mal. Die Betonung liegt auf vielleicht, vielleicht auch nicht. Hinausgeschoben, aufgehoben. Es ist ganz oft, wenn Menschen das Evangelium hören, man bleibt im Unverbindlichen. Also man muss es ja auch nicht übertreiben mit dem Christlichen. Aber einige reagieren anders. Einige Männer aber wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat. Ein hochgestellter Mann, ein Ratsherr, ausgerechnet er, der ist benannt nach dem Gott Dionysos, dem Gott des Weines. Ausgerechnet er wird ein Anhänger des Auferstandenen. Und wir erfahren aus der späteren Überlieferung, dass dieser Mann, der dazugehört hat bei Paulus, der erste christliche Bischof von Athen wird. So kann's gehen. Paulus war mutig und sein Mut wurde belohnt. Kann man nur noch sagen, also auf an den Gartenzaun. Die Nachbarin wartet und die Zeit drängt. Der Retter ist da, Jesus ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.